Stell dir vor, du wirst in einem Drogeriemarkt beim Klauen eines Fläschchens Nagellack erwischt. Dann fällt es auch nicht weiter schwer, sich vorzustellen, dass du angezeigt wirst und zur Verhandlung geladen wirst. Stell dir vor, es läuft dein Ladendiebstahlsprozess und du gehst nicht hin. Damit verstößt du gegen den Paragraphen 230 Strafprozessordnung, welches das unentschuldigte Fernbleiben der Angeklagten mit zwangsweiser Vorführung oder Haftbefehl bestraft. Stell dir vor, der eben angesprochene Haftbefehl wird ausgestellt und morgens klingelt es an der Tür und es ist nicht der Milchmann. Stell dir vor, die Bullen holen dich ab. Sie bringen dich nach Köln-Ossendorf in die Justizvollzugsanstalt. Stell dir weiter vor, sie stecken dich in Einzelhaft. Du hast keinen Umschluss und keinen Kontakt zu deinen Mitgefangenen. Du hast Einzelhofgang und du hast Einzeldusche. Du bist von Gemeinschaftsveranstaltungen ausgeschlossen und du merkst, dass die Zellen über dir, unter dir und neben dir leer sind. Du hast ein großes Fenster in der Zellentür, durch die du beobachtet wirst, und du darfst 2 Wochen lang keinen Kontakt zu einer Anwältin aufnehmen. Okay, wir sind immer noch beim versuchten Diebstahl eines Fläschchens Nagellack. Du denkst, das alles ist nicht vorstellbar? Passiert Anfang August in Aachen. Ich zitiere im Folgenden aus einer uns zugegangenen Presseerklärung des Ermittlungsausschusses in Aachen. 3 Wochen Isolationshaft für ein Fläschchen Nagellack. Am 8. August wurde die Aachenerin Tamara W. unter Isolationshaftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf eingesperrt. Der Haftbefehl, vom Aachener Amtsrichter Kusen ausgestellt und verkündet, nennt als Grund für die Inhaftierung den § 230 Strafprozessordnung, Ausbleiben des Angeklagten, bla bla bla. Er bezieht sich auf ein Gerichtsverfahren gegen Tamara W., das am 17. Juni stattfinden sollte und zu dem sie nicht erschienen ist. Vorgeworfen wurde ihr der versuchte Diebstahl eines Nagellackfläschchens in einem Drogeriemarkt. Nachdem Tamara W. am Morgen des 8. August von 2 Polizeibeamten verhaftet worden war, wurde sie nach Verkündung des Haftbefehls durch Richter Kusen eben in die Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf gebracht. Statt des Normalvollzugs wurden Sonderhaftbedingungen angeordnet. Um ihre Beobachtung durch die Vollzugsbeamtinnen zu erleichtern, hat ihre Zellentür statt des üblichen Gucklochs ein größeres Fenster. Wer diese Sonderhaftbedingungen angeordnet hat, ist ihr bis heute nicht bekannt. Sie durfte niemanden, auch nicht ihre Rechtsanwältin, über ihre Verhaftung informieren. Ein klarer Verstoß gegen § 114b Strafprozessordnung. Von der Verhaftung wird ein Angehöriger des Verhafteten oder eine Person seines Vertrauens unverzüglich benachrichtigt. Außerdem ist dem Verhafteten selbst Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Erst 2 Wochen nach ihrer Inhaftierung wird ihre Anwältin informiert. Tamara W. selbst darf keinen Kontakt zu ihrer Anwältin aufnehmen. Briefe, die sie während ihrer Haft abschickte, haben bis zum heutigen Tag die Adressaten nicht erreicht. Alleine wegen der Unverhältnismäßigkeit sind die geschilderten Maßnahmen gegen Tamara nicht zu rechtfertigen, so dass durch die Ausstellung und den Vollzug des Haftbefehls, der erst am 29.08. aufgehoben wurde, unserer Einschätzung nach der Strafbestand der Rechtsbeugung und der Freiheitsberaubung erfüllt wird. Es drängt sich der Verdacht auf, dass durch diese Maßnahme, 3-wöchige Haft und das Sonderhaftbedingungen, rechtswidrigerweise Einfluss auf ein gegen Tamara W. anhängiges Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Gründung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, § 129a Strafgesetzbuch, genommen werden sollte. Bestärkt wird dieser Verdacht durch die Tatsache, dass am 22.08. Beamte des Bundeskriminalamts Tamaras Zelle und ihre Aachener Wohnung durchsuchten. Gnädigerweise durfte sie bei der Wohnungsdurchsuchung anwesend sein. Beschlagnahmt wurden hierbei unter anderem ein Videorekorder, ein Staubsauger, Rechner, elektronisches Notizbuch und diverse persönliche Briefe und Notizen. Nach der Durchsuchung wurde Tamara erkennungsdienstlich behandelt, inklusive Haarproben und Blutabnahme. Die Durchsuchung und ED-Behandlung erfolgte auf Beschluss des Bundesgerichtshofs und wurde mit § 129a und ihrer angeblichen Beteiligung an einem Anschlag auf den Arbeitgeber Arbeitgeberverband Gesamtmetall am 17.11.1993 in Köln begründet. Mit diesem Anschlag werden auch die antiimperialistischen Zellen AEZ in Verbindung gebracht. Und hier schließt sich dann der Kreis. Wurden doch bereits im Februar diesen Jahres Bernhard Falk aus Aachen und Michael Steinau aus Hamburg wegen angeblicher AEZ-Mitgliedschaft verhaftet. Und zu diesen beiden hatte Tamara W. vor Jahren kurzzeitig Kontakt. Die beiden befinden sich seit ihrer Festnahme unter verschärften Haftbedingungen in Untersuchungshaft. Die Beweislage gegen sie ist mehr als dürftig und eine Anklageschrift gegen sie liegt bis heute nicht vor. Ja, ich habe jetzt eben mit dem Ermittlungsausschuss, der auch diese Presseerklärung verfasst hat, noch ein Interview geführt, um da noch ein bisschen näher drauf einzugehen. Bleibt noch kurz zu sagen, der Typ, der stand in der Telefonzelle, deshalb musste ich ein bisschen schreien, vor allem am Anfang, also erschreckt nicht, am Anfang des Interviews. Und ja gut, fahren wir das einfach mal ab.
Ja. Der Aufhänger der ganzen Geschichte war ein versuchter Ladendiebstahl, wie wir aus eurer Presseerklärung ja entnehmen konnten. Richtig interessant, sage ich jetzt mal, wird das Ganze dann ab dem Punkt, wo der 129a mit reinkommt. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen, seit wann dieses Ermittlungsverfahren läuft, seit wann ihr davon wisst und was hat es auch mit den dubiosen Sachen auf sich, die beschlagnahmt wurden?
Ja, also fangen wir mal an. Das Ganze mit der Vorgeschichte basiert halt darauf, dass im Februar Werner und Michael in der Nähe von Hamburg festgenommen wurden und seitdem inhaftiert sind. Den wird halt Mitgliedschaft und Gründung der antiimperialistischen Zellen vorgeworfen. Die Tamara hatte vor Jahren mal Kontakt zu den beiden und ist dann halt auch so in dieses Fahndungsraster geraten. Ist dann Anfang Juli von zwei BKAlern abgefangen worden vor der Haustür und 10 Stunden lang vernommen worden. Hat in diesen 10 Stunden auch was dazu ausgesagt, wie sie damals Bernhard und Michael kennengelernt hat. Und zu weiteren Sachen hat sie nichts gesagt. Die BKAler sind dann noch mehrmals im 2-Tage-Rhythmus zu Tamara hin und haben versucht, weitere Aussagen zu erhalten, die sie nicht bekommen haben. Dann hatte Tamara 2 Wochen Ruhe, bis dann plötzlich die Vorladung von der Bundesanwaltschaft nach Karlsruhe zu ihr kam, allerdings nicht mehr als Zeugin, sondern als Beschuldigte im Zusammenhang mit AEZ. Da ist sie nach Rücksprache mit ihrer Anwältin nicht hingegangen. Und 2 Wochen später erfolgte dann die Festnahme wegen dieses nicht wahrgenommenen Gerichtstermins wegen des Flächennagellacks.
Und gibt es da irgendeine Einschätzung, also nochmal bezogen auf diese, ich nenne es mal dubiosen Sachen, die dann bei der Haussuchung dann auch beschlagnahmt wurden? Weil das ist ja eine ganz heiße Mischung eigentlich, ne, die sie da einkassiert haben. Wie sich das zusammensetzt oder wie die Büttel darauf kommen auch?
Es gibt halt keine Begründung dafür, was beschlagnahmt worden ist, außer halt dieser Tatvorwurf, kriminelle terroristische Vereinigung. Beschlagnahmt worden ist im Prinzip all das, was sie sich ausgedacht haben, es könnte vielleicht wichtig sein, halt neben den persönlichen Aufzeichnungen, so Sachen wie Rechner, Datenbank. Ja gut, wie dann der Staubsauger da reinkommt, das kann wahrscheinlich nur jemand vom BKA erklären.
Ja gut. Wie ist das jetzt alles ganz konkret einzuschätzen? Wie arg könnte es dafür Tamara werden? Also der 129a, der ist ja in erster Linie auch ein Stück weit als Schnüffelparagraf zu verstehen. Also die wenigsten Fälle enden auch mit einer Verurteilung, aber der Schaden bei den vielen, also bei den weiten Befugnissen, den die Büttel haben, wenn die nach 129a ermitteln, der ist ja meist eh viel größer als letztendlich dann eine Verurteilung, die meistens nicht zustande kommt. Habt ihr da eine Einschätzung, also wie konkret gefährlich das auch werden könnte?
Die Einschätzung, die du gerade gegeben hast, ist im Prinzip so total richtig. Nur halt, wir haben jetzt hier die Situation, dass Bernhard und Michael seit einem halben Jahr wegen 129a im Knast sitzen und halt offensichtlich der Versuch gemacht wird, irgendein Konstrukt zu schaffen, dass da noch mehr Leute mit angeklagt werden. Und da hat jetzt halt Tamara erstmal als erste getroffen in Aachen. Mhm. Also die Befürchtung steht durchaus im Raum, dass da noch weitere Sachen nachkommen. Mhm.
Ja, auch die Haftbedingungen, denen die Tamara jetzt die 3 Wochen ausgesetzt war, die ähneln ja fast dem 24-Punkte-Haftstatut.
Genau, das war im Prinzip genau diese Sonderhaftbedingungen, ISO-haftmäßig, genau. Mhm.
Und wie kamen die Ermittler auf den Kontakt von Tamara zu Bernhard und Michi? Durch Observation, durch Haussuchung oder?
Das kommt aus Observationsergebnissen, die halt 92, 93 gewesen sein müssen. Mhm. Also daran können wir halt einfach festmachen, dass schon 92, 93 observiert worden ist.
Mhm. Ja gut, eine weitere Frage, die mich dann noch sehr interessieren würde. Wie geht ihr, die jetzt praktische Soli-Arbeit macht, eigentlich mit den politischen Aspekten eurer Soli-Arbeit um? Also jetzt mal kurz den Schwenk zur inhaltlichen AIZ-Diskussion. Ihr macht jetzt Soli-Arbeit zu Tamara, ihr kümmert euch aber auch speziell ein bisschen um Bernhard, der seit Anfang des Jahres im Knast einsitzt und dem sie AIZ-Mitgliedschaft drücken wollen. Beschränkt ihr euch da eher auf die Antirepressionsarbeit oder diskutiert ihr auch politische Fragen in diesem Zusammenhang?
Wir beschränken uns da sehr konkret nur auf die Antirepressionsarbeit und auf die Soli-Arbeit, all dieweil wir so lange Leute wegen AIZ-Verdacht im Knast sitzen, nicht über AIZ diskutieren wollen und erst recht nicht mit den beiden über AIZ diskutieren wollen, weil davon ausgehen, dass diese Diskussionsergebnisse dem BKA und der Bundesanwaltschaft auch irgendwelche Anhaltspunkte liefern könnten, die sie nachher im Verfahren verwursten.
Ja, sicher, klar, aber ihr fordert als Gruppe ja auch zum Beispiel die Streichung des Paragraphen 129a und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Also irgendein Verhältnis müsst ihr ja dann quasi zu den Gefangenen auch haben. Also beschränkt sich das eher auf Antirepression als auf inhaltliche Geschichten?
Also die inhaltliche Schicht AIZ können wir in dem Zusammenhang nicht diskutieren. Und die Aufgabe von dem Ermittlungsausschuss ist es, glaube ich, auch nicht, sich zu Legitimität oder Nicht-Legitimität von Gewalt zu äußern.
Ja gut, es geht ja in der Diskussion
jetzt... Es geht aus anderen Gruppen heraus, die dann teilweise personalübergreifend sind. Aber
richtig, aber es geht ja in dem Zusammenhang jetzt nicht nur Legitimität, es geht ja auch um inhaltliche Fragen, die durchaus auch in breiteren Kreisen diskutiert werden, als jetzt nur in Antirepressionsgruppen oder so. Also von dem her hätte das ja durchaus sein können, dass ihr euch auch als Gruppe meinetwegen politisch dazu verhaltet oder äußert. Dass es natürlich in dem Zusammenhang mit den laufenden Geschichten nicht passieren kann, das ist ja schon klar.
Das erklärt aber auch, wieso ich da jetzt nichts zu sagen kann.
Okay, alles klar. Ja, dann eigentlich schon dann als quasi abschließende Frage, wie geht es jetzt für euch weiter? Also ihr seid jetzt mit einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit. Wie war denn bisher jetzt auch die Resonanz darauf und wie sehen eure weiteren Schritte aus?
Es war halt einiges so an Presseresonanz da. Wir müssen jetzt mal das Wochenende abwarten. Wir haben dann Dienstag einen Termin mit Tamara und ihrer Anwältin. Und da werden wir das weitere Vorgehen dann mal durchsprechen. Das wird wahrscheinlich auf alle Fälle darauf rauslaufen, dass es halt eine Strafanzeige gegen den Richter geben wird wegen der verhängten 3 Wochen Haft. Und dann müssen wir das Ganze einfach mal, ja, im Prinzip, wir sind ja dann auch in der Hab-8-Stellung. Wir müssen abwarten, wie die anderen reagieren.